Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fein dosiert, die Dosis macht das Wissen. Der Podcast für die
Jackentasche.
Und ich sitze hier zusammen mit Melanie und Philipp.
Hallo und Marco.
Genau, mein Name ist Marco und wir haben heute was ganz Besonderes vor, nämlich das neue Format Volle Dosis. Philipp, erzähl uns doch mal was dazu, bitte.
Ja, sehr gerne. Ich habe in der letzten Folge ja kurz schon was darüber berichtet und jetzt ist es soweit. Die erste Folge Volle Dosis geht an den Start. Die Idee hinter der ganzen Sache ist, dass wir ein Einsatzszenario vorstellen und das auf unterschiedliche Weise beleuchten möchten. Zum einen die notfallmedizinische Sichtweise, zum anderen die einsatztaktische und zum dritten die kommunikative Sichtweise.
Und damit unsere Hörerinnen und Hörer da auch gut folgen können, denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn wir uns einmal vorstellen, wer welches Thema behandelt.
Ja, sehr gut. Fang doch mal an, Marco. Was machst du denn für ein Thema?
Ja, also mein absoluter Schwerpunkt ist natürlich Kommunikation und Crew Resource Management. Melanie, was ist dein Steckenpferd?
Ich werde die Versorgung der Patienten besprechen.
Philipp? Ich mache dann die Einsatztaktik. Bleibt dann nicht viel mehr übrig.
Das kannst du doch auch am besten.
Ah, vielen Dank. Ja. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Fall, den wir mitgebracht haben, oder?
Ja, magst du einmal kurz vorlesen, worum es denn eigentlich geht?
Moment, wart kurz, Philipp. Wenn ihr den Text mitlesen möchtet und vielleicht auch euch selber Gedanken machen wollt, dann findet ihr den in den Shownotes der neuen Folge. Das ist Folge 6 auf unserer Homepage www.fein-dosiert.de und könnt fleißig mit überlegen.
Okay, ja super, danke Melli für den Hinweis. Dann starte ich mal. Ich möchte euch kurz den Notfalleinsatz näher bringen. Ihr werdet also an einem frühen Sommerabend gegen 6:30 alarmiert. Ihr fahrt mit einer erfahrenen Kollegin, die ist Rettungssanitäterin und habt gerade den Rettungswagen zum Nachtdienst übernommen. Der Alarm geht und ihr werdet notfallmäßig alarmiert zu dem Einsatzstichwort Bereitstellung Feuerwehr, Zusatz Gartenhüttenbrand. Soweit die Meldung. Ihr fahrt ungefähr 12 Minuten an und währenddessen teilt die Leitstelle euch über Funk mit, dass es bereits mehrere weitere Anruferinnen und Anrufer gab, die den Brand gemeldet haben und die berichtet haben, dass wohl ein Mann Löschversuche unternimmt, der hat eine Gießkanne genommen und versucht, diese Gartenhütte bereits zu löschen. Ihr fragt über Funk nach, ob die Feuerwehr schon an der Einsatzstelle eingetroffen ist. Das verneint die Leitstelle, sagt euch aber, dass die Hütte bereits im Vollbrand steht. Wenn ihr aus der Windschutzscheibe rausschaut, seht ihr in der Nähe schon kurz bevor ihr eintrefft, eine dicke Rauchsäule über einem Wohngebiet aufsteigen. Soweit mal die Fallbeschreibung bis hierher. Marco, wenn du der Notfallsanitäter auf dem RTW wärst, was geht dir durch den Kopf?
Da fallen mir auf der Anfahrt gleich mehrere Sachen ein. Zum Beispiel aber die 15 CRM-Grundsätze von Rall und Gaber, die uns für Patientensicherheit an die Hand gegeben wurden. Und da fällt mir ein, zum Beispiel der Grundsatz, lenke deine Aufmerksamkeit bewusst. Also nicht vielleicht unbedingt Radio hören und den neuesten Hit gut finden, sondern vielleicht den nächsten CRM-Grundsatz bewusst beachten, nämlich antizipiere und plane voraus. Also was könnte mich da erwarten? Aber da kann Melanie uns bestimmt mehr sagen, was uns da erwarten kann.
Einiges, Marco, einiges. Wenn ich an so einen Einsatz denke, fallen mir von der klassischen Verbrennung über das Inhalationstrauma, die Rauchgasinhalation ein. Patienten können mehrfach Verletzungen zudem noch haben, können aber auch internistische Problematiken sein, die vielleicht im Vordergrund stehen und dadurch eben es zur Verbrennung kam aufgrund von irgendeinem Unfall. Und da muss ich in alle Richtungen eigentlich denken.
Okay, ich glaube, wir müssen auch die Feuerwehr in Betracht ziehen, die unter Umständen in ihrer heißen Kleidung kollabieren könnte. Und da müssen wir ein Augenmerk drauf legen.
Ja, dann hätte ich ja blitzschnell eigentlich zusätzlich noch Patientinnen und Patienten.
Ja, da müssen wir dran denken. Wo ich gerade von Feuerwehr spreche, die Leitstelle hat ja gesagt, dass wir momentan noch keine Feuerwehr vor Ort haben und dass wir vermutlich die Ersten an der Einsatzstelle sind. Da ist einsatztaktisch zu bedenken, dass wir den Weg vor der Einsatzstelle vielleicht nicht zuparken sollten mit dem Rettungswagen, nur weil wir schnell zum Patienten kommen möchten oder Wege kurz halten. Wir müssen nämlich daran denken, dass die Feuerwehr mit ihrem Löschzug die Nähe zu dem Brandobjekt viel mehr braucht als vielleicht wir. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir in einer guten Parkposition halten, in der wir zum einen die Feuerwehr nicht behindern und zum anderen auch möglichst schnell wieder wegfahren könnten, wenn wir einen Patienten haben, den wir abtransportieren müssen. Als erstes Rettungsmittel vor Ort kommt uns auch noch die Aufgabe zu, eine Lagemeldung auf Sicht abzugeben, beziehungsweise nach der ersten Erkundung eine Lagemeldung an die Leitstelle zurückzumelden, damit nachrückende Kräfte sich ein möglichst detailliertes Bild von der Lage machen können.
Und hier greift auch ein weiterer CRM-Grundsatz, nämlich lieber früher als spät Hilfe anzufordern.
Das passt sehr gut, genau, Marco. Aber schauen wir weiter, wie das Szenario sich entwickelt.
Ich bin schon gespannt.
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle winkt euch ein Passant hektisch heran und führt euch zu einem ca. 65 Jahre alten Mann. Er ist beim Versuch, das Feuer zu löschen, in eine Explosion geraten, die scheinbar durch eine Grillgasflasche in der Gartenhütte ausgelöst wurde, und schreit seitdem seit Schmerzen, berichtet der Passant. Auf den ersten Blick könnt ihr rot-schwarze Blasenbildung an beiden Armen und eine starke Rötung im gesamten Brustkorb sehen. Die Gesichtsbehaarung sowie die Nasenbehaarung und der Bart sind versengt. Die Arbeitshose des Patienten hat aber scheinbar nichts abbekommen.
Danke, Philipp, für die Fallschilderung. Und jetzt wird mich als erstes natürlich brennend interessieren, wie sieht's denn da notfallmedizinisch aus? Na, gucke ich mal rüber zu Melanie.
Zu Beginn starten wir mit dem Primary Survey, also ein schnelles ABC oder besser gesagt ein schnelles CABC, je nachdem, ob wir kritische Blutung haben. Schauen nach dem Atemweg, ob der frei ist, nach der Belüftung und nach dem Kreislauf.
Okay, Millie, aber zuvor müssen wir ganz kurz noch unsere 4S-Matrix abarbeiten. Ihr kennt die 4S-Matrix bestimmt, die setzt sich zusammen aus Scene, Safety, Situation und Support. Die Situation, die haben wir geschildert, das ist das, was die Leitstelle uns mitgeteilt hat. Wenn wir dann vor Ort ankommen, dann müssen wir uns einen Überblick über die Lage verschaffen mit der Lagemeldung, eventuell auch die Eindrücke, die uns von Passanten geschildert werden, mit in unsere Bewertung der Lage einbeziehen und dann gerade hier bei dem Brandeinsatz an unsere Sicherheit achten. Wir dürfen nicht in den Gefahrenbereich hinein, um möglicherweise noch verletzte Personen dort rauszuholen. Dafür ist die Feuerwehr zuständig, die in dem Fall mit alarmiert ist, das heißt für unseren Support sorgt. Weiter müssen wir vielleicht auch an ein Notarztfahrzeug denken oder im weiteren Verlauf an einen Rettungshubschrauber, wenn es an den Transport geht. Dazu aber später mehr.
Das ist auch ein guter Punkt, wo es einen weiteren CRM-Grundsatz zu gibt, nämlich beachte und verwende alle Informationen. Also auch hier eine Möglichkeit, es auf der Anfahrt noch genauer zu besprechen, diese 4S-Matrix.
Aber zurück zur Notfallmedizin. Melli, du hast mit dem Primary Survey angefangen.
Ja, genau. Kleines C, kritische Blutungen sind ja hier in diesem Fall eher uninteressant für unsere Versorgung, da wir hier kein Problem haben. Deswegen können wir direkt mit dem ABC einsteigen. Wir haben die Atemwege, die natürlich bei Verbrennungen oder eben hier beim Inhalationstrauma massiv in Mitleidenschaft gezogen werden können. Wir können hier innerhalb kürzester Zeit durch Verbrennungen, durch die Hitze in den Atemwegen, kann es zu Schwellungen kommen, zu Ödembildung kommen, durch das Gewebe, das betroffen ist. Und es kann eigentlich auch in kürzester Zeit zu massiven Atemwegsbeschwerden kommen, bis hin zum völligen Zuschwellen. Das können wir relativ einfach sehen. Ich meine, es ist jetzt 18.30 Uhr, haben wir gesagt. Es könnte eventuell schon dunkel werden. Kurze Inspektion mit der Pupillenleuchte. So können wir auch mögliche Rußablagerungen erkennen.
Und worauf achtest du bei B?
Bei B, bei der Belüftung, ist mir wichtig, wie atmet der Patient? Also atmet er gleichmäßig? Hat er irgendwelche auffälligen Atemmuster? Ist er tachypnoisch? Ist er bradypnoisch? Hat er eine sehr angestrengte Atmung? Höre ich vielleicht schon irgendwelche Spastiken? Ein Stridor, ist das schon zu hören ohne Auskultation? Atemfrequenz, eben tachypnoisch, bradypnoisch. Und das Atemzugvolumen vor allem, ist ausreichend die Atmung des Patienten oder müssen wir hier schon intervenieren? Als Besonderheit bei diesem Patienten ist noch zu sagen, dass es durchaus durch die Verbrennungen, je nachdem wie stark und wie viel beteiligt ist am Thorax, die Atmung deutlich eingeschränkt sein kann. Als dritten Punkt haben wir noch C. Hier ist uns wichtig, die Pulsfrequenz, den Puls generell zu bewerten. Welche Frequenz, rhythmisch, arrhythmisch, gut tastbar, schlecht tastbar und vor allem fast wichtiger als der Radialispuls ist die Recap-Zeit. Ist die verlängert, ist sie über 2 Sekunden? Haben wir hier vielleicht schon Zentralisation oder ein Schockgeschehen? Das können wir relativ schnell durch die Recap und durch die Pulsbewertung rausfinden.
Wobei wir daran denken müssen, dass der Patient in dem Fall ja die Arme verbrannt hat und wir gegebenenfalls überhaupt keine peripheren Pulse messen können, sondern direkt zentral an die Karotiden gehen.
Natürlich, wenn es nicht möglich ist, dann zentral gehen, aber primär immer erstmal schauen, ob ich radial oder peripher, besser gesagt, einen Puls habe.
Während wir mit der Patientenversorgung beschäftigt sind, ist die Feuerwehr an der Einsatzstelle eingetroffen und hier ist es wichtig, dass wir uns kurz abstimmen, wer bei der Feuerwehr unser Ansprechpartner ist. Hier ist zu sagen, dass die Feuerwehr immer mit einem Gruppenführer oder einem Einsatzleiter in den Einsatz geht. Den können wir an der Funktionsweste erkennen. Das sind entweder blaue Westen für Gruppenführer oder die gelbe Weste für den Einsatzleiter. Und der wird im weiteren Verlauf des Einsatzes unser Ansprechpartner sein. Auch wenn wir gerade nur den einen Patienten haben, kann sich der Einsatz eventuell dynamisch gestalten.
Dazu gibt es auch einen CRM-Grundsatz, nämlich setze deine Prioritäten dynamisch. Also wenn ein neuer Patient auftaucht, dann muss ich überlegen, hat jetzt der die Behandlungspriorität oder mein Patient? Außerdem, während Melanie erzählt hat, sind mir noch zwei weitere Grundsätze eingefallen, nämlich der Grundsatz verhindere und erkenne Fixierungsfehler. Also wenn ich mir den Patienten angucke, dann muten natürlich die Verbrennungen außen am schlimmsten an. Es kann aber gut sein, dass auch das Inhalationstrauma oder die Rauchgasinhalation schwere Schäden im Inneren verursacht haben. Deswegen gilt auch der nächste CRM-Grundsatz, habe Zweifel und überprüfe genau.
Um Fixierungsfehler hier zu vermeiden, haben wir unser standardisiertes ABCDE-Schema. Wir haben ja jetzt schon besprochen, welche Werte wir erheben. Und jetzt geht es darum, was ist uns wichtig, welche Maßnahmen haben Priorität. Das wäre hier bei diesen Patienten bei A und B primär mal der hochdosierte Sauerstoff. Dann haben wir vorhin auskultiert. Da ist uns vielleicht aufgefallen, haben wir einen inspiratorischen Stridor, haben wir einen expiratorischen Stridor. Also sind eher die oberen Atemwege beteiligt oder die unteren Atemwege das Hauptproblem. Danach richtet sich auch die Versorgung, die weitere, vor allem die medikamentöse Versorgung. Das heißt, haben wir ein A-Problem, einen Atemweg, der zuschwillt, dann würden wir mit Adrenalin vernebeln, um die Schwellung zu minimieren und den Atemweg somit frei halten. Das wäre die absolute Priorität beim Patienten, die wir behandeln. Weiter geht's mit der B-Problematik. Hier haben wir eventuell einen expiratorischen Stridor und eine Spastik in den unteren Atemwegen. Sollte dies das Problem sein, werden wir statt Adrenalin Salbutamol und Atrovent vernebeln, um eine Bronchodilatation herbeizuführen. Grundprinzipiell, die Symptome sollten immer abgewogen werden. Habe ich den oberen Atemweg oder habe ich den unteren Atemweg als Hauptproblem? Selbstverständlich wirkt auch Adrenalin in den unteren Atemwegen, nur das Salbutamol und Atrovent wäre hier potenter. Weiter bei C geht es um das Volumenmanagement. Jetzt hatten wir ja in Folge 1 bei den Verbrennungen schon besprochen, dass eine Hyperinfundierung eher das Outcome des Patienten verschlechtert und wir eine geringe Volumentherapie anstreben sollten. Dafür müssen wir wissen, wie viel Prozent sind überhaupt betroffen an verbrannter Körperoberfläche. Wir hatten ja jetzt vorhin gesagt, die Arme sind in diesem Fall-Szenario betroffen. Da wissen wir jetzt nicht, ob das die gesamten Arme sind oder nur der vordere Bereich und der obere Thoraxbereich. Wenn ich das so überschlage, könnten das sein zwischen 20 und 30%. Wenn wir hier jetzt mal den Mittelwert nehmen mit 25%, hatten wir ja damals schon besprochen, dass wir die 10er-Regel anwenden können mit maximal 1 Liter Vollelektrolytlösung innerhalb der ersten 2 Stunden nach Trauma. Die 10er-Regel hatte ja gesagt, wir runden auf die nächsten 10% auf, mal 10 und haben dann hier die Volumentherapie für die präklinische Phase. Das wären jetzt in diesem Fall, wenn wir die 25% nehmen, können wir auf die nächsten aufrunden, dann sind wir bei 30 mal 10. Also hätten wir ein Volumenmanagement von maximal 300 Milliliter bis in die Klinik. Bei D ist jetzt hier in diesem Falle nichts akut relevant. Da führen wir die normale Untersuchung, die normale Versorgung durch, wie bei jedem Patienten. Wichtig wäre hier in dem Falle noch E und vor allem der Wärmeerhalt. Wir wissen ja, dass die Patienten mit Verbrennungen oftmals hypotherm in den Kliniken ankommen, was auch wiederum das Outcome deutlich verschlechtern kann. Und um dieses eben zu unterbinden oder nicht weiter fortzuführen, sollte ein Wärmeerhalt dringendst und vor allem auch zeitnah stattfinden. Sowohl, je nachdem, ob der Patient, wenn er auf dem Boden liegen sollte, immer darauf achten, dass eben auch die Wärme von unten kommt, vom Boden her, oder zügig ins Auto gehen, was ich auch schon wieder auf der Anfahrt oder zu Beginn des Einsatzes vorausplanen kann und die Heizung gegebenenfalls schon im Patientenraum aufdrehen.
Das ist ja ein richtiger CRM-Grundsatz, den du da anwendest.
Toll.
Eine Frage hätte ich aber noch, Melli. Wie kommen wir jetzt auf die Ermittlung der verbrannten Körperoberfläche?
sehr wichtiger Punkt. Bevor wir die Brandwunden mit Metallinetücher abdecken, sollten wir eine grobe Abschätzung der verbrannten Körperoberfläche haben. Da bietet sich an, zum einen die Neunerregel nach Wallace und zum anderen die Handflächenregel. Nochmal ganz kurz zusammenfassen, die Neunerregel waren die 9% am Kopf. Wir haben die 9% jeweils linker Arm, rechter Arm. Wir haben 18% linkes Bein, wir haben 18% rechtes Bein. Und der Thorax oder der Oberkörper hat jeweils vorne 18 und hinten 18, also insgesamt 36. Und der Genitalbereich wird nochmal mit 1% berechnet. Das kann sich natürlich schwierig gestalten bei kleineren Flächen oder bei fleckig angeordneten Verbrennungen, hier die richtige Prozentzahl zu finden. Oder auch im Einsatz, jetzt bin ich mir gerade nicht mehr sicher, 9% wo, 18% Stress. Und deswegen gibt es noch die Handflächenregel. Ich habe die Hand des Patienten inklusive Finger und die entspricht 1% der Körperoberfläche. Das heißt, ich kann mit der Hand des Patienten die betroffenen Stellen berechnen. Die genauen Abbildungen könnt ihr euch nochmal in den Shownotes anschauen, sowohl in Folge 1 als auch jetzt in Folge 6.
Mega gut, aber mich würde jetzt interessieren, Philipp, warum interessiert dich das überhaupt?
Ich wollte beim Thema Einsatztaktik nochmal auf die Zuweisungskriterien für Brandverletztenzentren kommen. Und da spielt die verbrannte Körperoberfläche eine wichtige Rolle. Bei Verbrennungen zweiten Grades wird ein Patient nämlich ab 10% verbrannter Körperoberfläche in ein Brandverletztenzentrum eingewiesen. Weitere Kriterien sind zum Beispiel Verbrennungen dritten Grades. Hier ist die Prozentzahl der Körperoberfläche neuerdings irrelevant. Andere Zuweisungskriterien sind zum Beispiel Verbrennungen der Hände, des Gesichts, der Genitalien oder eine Gelenkbeteiligung. Oder wenn wir im Zuge von Elektrizitätsunfällen oder Blitzschlägen Verbrennungen uns zugezogen haben. Das letzte Zuweisungskriterium, das eine wichtige Rolle spielt, ist das Inhalationstrauma. Mehdi, da haben wir einige Kriterien erfüllt bei unserem Patienten hier.
Ja, also ich würde behaupten, nach der ersten Untersuchung und nach der ersten Versorgung haben wir hier zweitgradige Verbrennungen größer 10%. Wir haben Verbrennungen wahrscheinlich der Gelenke, also zumindest der Ellenbogengelenke, und wir haben Inhalationstrauma.
Okay, jetzt die relevante Frage für die Einsatztaktik. Kennt ihr Verbrennungszentren bei euch in der Umgebung?
Also ich weiß, dass die Leitstellen wissen, wo die sind.
Ganz genau. Die Leitstellen können bei einer zentralen Koordinierungsstelle nachfragen, in welcher Klinik Brandverletztenbetten zur Verfügung stehen und die uns dann entsprechend zuteilen. Wichtig ist hierbei nochmal frühzeitig an den Support aus der Luft zu denken. Je nach Brandverletztenzentrum und Entfernung zum Brandverletztenzentrum ist es wichtig, einen Hubschrauber frühzeitig nachzufordern, um lange Transportwege zu vermeiden. Bei der Versorgung des Patienten an der Einsatzstelle ist es weiter wichtig, sich trotzdem kurz mit dem Einsatzleiter zu besprechen, ob die Feuerwehr gegebenenfalls weitere Unterstützung braucht und ein weiteres Rettungsmittel für die Absicherung der Feuerwehrleute zur Verfügung stehen muss, die beispielsweise unter Atemschutz den Brand bekämpfen. Marco, möchtest du abschließend nochmal einen kommunikativen Aspekt dieser Einsatzsituation beleuchten?
Das kann ich gerne machen. Ich habe mir den Einsatz nochmal angeschaut, den du vorgelesen hast, über den wir hier gerade sprechen. Und da ist mir aufgefallen, der Mann, der war ja in seiner Gartenlaube, hat versucht, das Feuer zu löschen und dann ist auf einmal eine Gasflasche explodiert. Und da kann ich mir vorstellen, so eine Gasflasche, wenn die hochgeht, das kann ganz schön laut sein. Und im Zweifel hört er uns vielleicht gar nicht so gut, wenn wir mit dem reden und ihm sagen, wie wir ihn jetzt gerade untersuchen. Und das habe ich zum Anlass genommen, mir nochmal Gedanken über Kommunikation im Allgemeinen zu machen und wie funktioniert Kommunikation überhaupt. Und da gibt es ganz viele Theorien. Einer der wahrscheinlich bekanntesten Kommunikationstheoretiker dürfte Paul Watzlawick sein. Der hat so Axiome aufgestellt, wie Kommunikation zwischen Menschen funktioniert. Und gleich das erste Axiom, das lautet ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Und das findet hier perfekt Anwendung. Denn selbst wenn der uns nicht hört und man erstmal denkt, naja, mit dem kann man ja dann nicht reden, kann ich trotzdem mit ihm kommunizieren. Tatsächlich gibt es unterschiedliche Ergebnisse, wie wichtig die verbale Kommunikation ist. Zum Beispiel Merabian hat herausgefunden, dass nur 7% unserer Kommunikation aus Inhaltlichem bestehen. 38 werden stattdessen paraverbal und 55 werden nonverbal. Andere Studien gehen davon aus, dass 93% der Kommunikation über die nonverbale Kommunikation gehen. Was steckt also alles drin in der nonverbalen Kommunikation? Naja, das ist alles, was nicht das gesagte Wort ist, also Mimik, Gestik, das Zeigen auf etwas, ein Blick, kann aber auch die sogenannte Proxemik, also die Verteilung im Raum sein. Da kennt ihr vielleicht noch die Distanzzonen nach Hall mit der sozialen Distanz, der persönlichen Distanz und der öffentlichen Distanz.
Ja, die kennen wir. Wobei die im Einsatz meistens keine Rolle spielen. Da sind wir so nah am Patienten, weil wir einfach ganz intim an ihm arbeiten müssen.
Naja, für den Patienten spielt es schon eine Rolle, wenn du sich in seine intime Zone bewegst.
Das stimmt, ja. Das müssen wir uns auf jeden Fall bewusst sein.
Jetzt ist die Frage, warum ich diese Kommunikationstheorie überhaupt brauche. Naja, ich muss grundsätzlich mal verstehen, dass mein Patient, auch wenn er nichts hört, ich trotzdem Möglichkeiten habe, mit ihm zu kommunizieren. Und da bietet sich jetzt hier zum Beispiel so Bildkommunikationsmittel an. Also ganz banal, ich suche auf einschlägigen Suchmaschinen irgendwelche Bilder und zeige sie dem Patienten. Oder ich schreibe was auf, ich kann auch was malen. Oder es gibt auch schon Hersteller, die vorgefertigt solche Bilderlexika für notfallmedizinische Fragestellungen entworfen haben. Außerdem habe ich nochmal nachgelesen, der Patient ist ja 65 Jahre alt und ist vielleicht nicht unbedingt mit den Vorgehensweisen und den Sprachspielen, die es im Rettungsdienst gibt, vertraut. Da fällt mir ein, es gibt so ein Modell vom Sender und Empfänger und der Sender einer Nachricht, also der, der was sagt, der kodiert diese Nachricht, bevor sie sagt, in seinem Kopf, also überlegt, wie drücke ich das Ganze aus, dann sagt er es und beim Empfänger kommt das Ganze dann an, der hört es und der dekodiert es dann. Und da gab es eine interessante Studie, dass nämlich tatsächlich, wenn man Gesprächspartner in ein CT legt und dabei beobachtet, wie denen ihre Gehirnareale aktiv sind, dann hat man festgestellt, dass tatsächlich der Hörende dem Sprecher voraus ist. Das heißt, der Hörende macht sich, bevor der Sprecher spricht, schon Gedanken darüber, was wird er wohl sagen. Und je besser diese beiden Welten übereinstimmen, desto besser verstehen sich die beiden Gesprächspartner dann auch und es kommt nicht zu einer Misskommunikation. Das heißt jetzt für uns im Einsatz, der 65-jährige Patient, der keinen Bezug zum Rettungsdienst hat, wie können wir erreichen, dass der auch weiß, wovon wir sprechen werden? Naja, da gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen ihm vorher sagen, was wir vorhaben und was wir machen werden. Und dann kann er kommen sehen, was passieren wird und kann mit uns ohne Misskommunikation sprechen. Gut, und damit haben wir dann schon einige Aspekte des Crew Resource Management, kurz CRM, besprochen. Wir hatten uns das erste Axiom von Paul Watzlawick angeschaut, man kann nicht kommunizieren. Und wir hatten uns sogar noch das Sender-Empfänger-Modell genauer angeguckt.
Medizinisch zur Versorgung das Inhalationstrauma symptomorientiert behandeln, je nachdem in welche Richtung es geht, ob oben oder unterer Atemweg. Dann das reduzierte Volumenmanagement, der Wärmeerhalt als exorbitant wichtig. Wir haben die Gradeinteilung und die Beurteilung der Körperoberfläche, das sterile Abdecken der Brandwunden mittels Metalline, eine Analgesie bei Bedarf zusätzlich noch und der Transport in die Verbrennungsklinik.
Okay, und einsatztaktisch haben wir uns die Gefahren an der Einsatzstelle angeschaut. Wir haben uns angeguckt, wie müssen wir eine Lagemeldung geben an die Leitstelle, was ist wichtig für nachrückende Kräfte, wie parken wir unseren RTW. Dann die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr als Fachdienst, mit wem kommunizieren wir, mit wem sprechen wir, wer ist der Ansprechpartner. Und abschließend einsatztaktische Überlegungen dahingehend, brauchen wir eventuell einen Hubschrauber für den Transport in das nächste Verbrennungszentrum.
Und damit haben wir diesen Einsatz, um den 65-jährigen Mann, der seine Gartenlaube löschen will, in allen Aspekten, die uns so in den Sinn gekommen sind, einmal betrachtet. Natürlich nicht vollumfänglich, es soll ja fein dosiert bleiben. Und jetzt würde uns interessieren, was haltet ihr von diesem Format? Gibt es noch irgendwas, was für euch zu kurz gekommen ist, wo wir uns in der nächsten Folge volle Dosis vielleicht noch mehr drauf konzentrieren sollten? Und da würde ich euch bitten, schreibt uns doch auf den Kanälen, die ihr schon kennt, also per Mail an kontakt@fein-dosiert.de oder über Instagram oder das Kontaktformular unserer Webseite.
Für die nächste Folge Anfang September haben wir uns passend zur Prüfungszeit für die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter das Thema Stress vorgenommen. Wir möchten mit euch darüber sprechen, was stresst uns im Rettungsdienst, wie können wir mit Stress umgehen und wie wirkt sich Stress langfristig auf unsere Gesundheit aus.
Danke, Philipp. Und jetzt sind wir schon am Ende der Folge angelangt. Denkt an das Feedback und schickt uns auch gerne Themenvorschläge, wenn euch noch was einfällt, was ihr hier gerne hören möchtet. Und dann würde ich sagen, immer dran denken, die Dosis macht das Wissen.
Egal wann.
Egal wo.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Danke, Philipp, für die Überleitung. Und jetzt wird mich natürlich brennend interessiert.